LBBW Research to go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
Ein herzliches Willkommen zur Ausgabe Dezember 2024 von Research to go, dem Unternehmenspodcast der LBBW. Es begrüßt Sie wieder aus unserem improvisierten Studio als Gastgeber Dr. Bernd Ferno, Leiter Research für die Unternehmens- und Privatkundschaft. Heute widmen wir uns einem besonders wichtigen Inputfaktor der industriellen Produktion, nämlich den Rohstoffen. Das LBBW Research möchte dieses Feld zukünftig wieder intensiver beackern. Und dazu haben wir unserer Quarterly-Familie ein neues Mitglied hinzugefügt, das Commodities Quarterly. Die Federführung hat Dr. Frank Schallenberger, den ich als erstes begrüße. Hallo Frank.
Bernd, hallo.
Ja, Frank, du beschäftigst dich ja schon seit über 15 Jahren mit Rohstoffen und Rohstoffinvestments, prognostizierst Öl- und Goldpreise. Jetzt gehst du wieder in die Offensive mit dem Quarterly. Für wen ist das gedacht?
Also das Quarterly ist in der ersten Linie für Unternehmenskunden, aber ansonsten für alle Rohstoffinteressierten und durchaus auch für Privatkunden.
Ja, also für die Unternehmen primär unsere Hörergruppe. Thema Nummer eins sind da natürlich die Energiepreise. Ja, Deutschlands Industrie stöhnt. Womit sollen die Verantwortlichen planen?
Naja gut, ganz so stöhnen tut man ja mittlerweile nicht mehr. Es ging ja schon ein bisschen nach unten bei Öl und bei Gasoil. Ich glaube tatsächlich auch, dass große Preissprünge im nächsten Jahr nicht zu erwarten sind. Ich glaube tatsächlich, dass es weiter nach unten geht.
Also das hört sich ja entspannt an. Dann frage ich mal ein bisschen nach, was bringt dich zu dieser Einschätzung?
Also der wichtigste Punkt, warum es am Ölmarkt nach unten gehen wird, ist einfach die wirklich schlechte Nachfrage. Die Ölnachfrage im Jahr 2025 wird auch wie schon im Jahr 2024 nicht stark steigen. Und der andere Punkt ist, es gibt einfach so viel freie Kapazitäten am Ölmarkt. Gerade die OPEC Plus, die würde gern die Förderung wieder erhöhen, macht es aber nicht, weil der Preis so niedrig ist. Also von daher für mich keine Preissteigerungen in Sicht.
Und daran wird sich auch nichts ändern, wenn Donald Trump US-Präsident wird. Der möchte ja die Förderung in den USA sogar steigern, ne?
Ja, aber wenn Donald Trump tatsächlich das Umfeld für die Ölförderung verbessert in den USA, damit es noch leichter wird, hier Öl zu fördern, würde das ja auch bedeuten, es wird noch mehr Öl gefördert, der Angebotsüberschuss im nächsten Jahr wird noch höher. Das würde bedeuten, der Preis geht sogar noch weiter nach unten.
Ach, dann hätten wir ja wenigstens einen Vorteil von ihm. Ja, danke Frank erstmal. Das zweite große Thema für verarbeitende Unternehmen sind die Metalle. Die schaut sich unser Ökonom Sandro Pannagel an, Spezialist für die Weltwirtschaft und beheimatet in unserem Londoner Office, heute aber hier bei uns. Willkommen in Stuttgart, Sandro.
Hallo Bernd.
Sandro, welche Metalle lohnt es sich denn anzuschauen? Vor allem, wo gibt es auch große funktionierende Terminmärkte?
Also aus unserer Sicht hat unter den Industriemetallen Kupfer das größte Potenzial. Das hängt vor allem damit zusammen, dass Kupfer nicht nur das meistgehandelte Industriemetall unter denen ist, die wir uns im LBW Research ansehen, sondern bei Kupfer kommen auch verschiedene Faktoren hinzu, die für das Metall eigentlich einzigartig sind. Das sind auf der einen Seite die Nachfragekomponenten, also Kupfer ist ein zentraler Bestandteil für viele Industrien, vor allem Zukunftsindustrien im Bereich der grünen Technologie, aber auch alles, was mit Informations- und Kommunikationstechnologie zu tun hat. Und gleichzeitig kommen auch Angebotsfaktoren hinzu. Also wir wissen bei Kupfer beispielsweise schon heute, dass auf absehbare Zeit Angebotsengpässe bestehen werden. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die derzeitigen Produktionssteigerungen, die wir beobachten können, vor allem aus bestehenden Minen kommen und nicht von der Erschließung neuer Vorkommen generiert werden. Das heißt, wir wissen bereits jetzt, dass hier in Zukunft tatsächlich mit einer geringeren Steigerung des Angebots zu rechnen sein wird.
Und du bist ja auch Spezialist für China, Sandro. Die Chinesen kaufen uns das Kupfer weg.
Genau, ja. Also in China muss man sagen, dass zwar in diesem Jahr die Kupfernachfrage etwas verhaltener war, das hängt vor allem damit zusammen, dass der Immobilienmarkt und der Bausektor eher geschwächelt haben. Das dürfte sich aber im nächsten Jahr ändern. Es ist zu erwarten, dass der Immobilienmarkt im nächsten Jahr seinen Boden erreichen wird. Das heißt, da dürften wir wieder mehr Nachfrage sehen. Aber grundsätzlich ist China natürlich der zentrale Markt und der größte Verbraucher im Fall von Kupfer.
Und wohin geht dann der Preis? Also wieder aufwärts?
Also wir erwarten definitiv, dass der Kupferpreis sowohl kurzfristig als auch mittelfristig weiter nach oben tendiert. Hängt vor allem damit zusammen, dass aus China eine größere Nachfrage zu erwarten ist, aber natürlich auch die gesamten Investitionen, die wir über die nächsten Jahre im Bereich der künstlichen Intelligenz sehen werden, werden zu einem weiteren Nachfrageboom bei Kupfer beitragen.
Also an die Vorräte denken für unsere Kupferverarbeiter. Neben Kupfer, was schaust du dir noch an, Sandro?
Wir haben noch Nickel und Aluminium sozusagen in unserem Research auf der Liste. Wobei man da sagen muss, die beiden sind eher im Vergleich zu Kupfer zwar auch interessant, aber beispielsweise bei Nickel sehen wir auf absehbare Zeit keine großen Preissprünge. Das hängt vor allem damit zusammen, dass der größte Nickelproduzent, das ist in dem Fall Indonesien, seine Produktion vor allem in den letzten 2 Jahren stark gesteigert hat und das auch noch in den nächsten Jahren tun wird. Das heißt, hier ist das Angebot doch relativ gut ausgebaut. Und gleichzeitig kommt bei Nickel hinzu, dass man versucht, zum Teil auch, weil Nickel einen bisher noch relativ wichtigen Anteil hat in der beispielsweise Batterieindustrie, hier Alternativen zu finden. Das heißt, hier kommen sowohl Angebots- als auch Nachfragefaktoren zusammen.
Also kann man bei Nickel entspannt sein. Vielleicht zum Schluss Aluminium.
Aluminium hat aus unserer Sicht durchaus auch Potenzial nach oben. Bei Aluminium kommt nur hinzu, dass es zum Teil überlappende Anwendungsgebiete mit Kupfer hat. Das heißt, wenn der Aluminiumpreis zu weit sozusagen davonläuft, dann wird Kupfer relativ attraktiver und das bedeutet natürlich, dass hier ein gewisser Druck dann auf den Aluminiumpreis wieder bestehen dürfte. Aber Aluminium hat natürlich auch in vielen Anwendungsbereichen seine Bedeutung und wird daher auch in Zukunft weiter vor allem auf der Nachfrageseite gewinnen.
Ja, danke Sandro. Dann sind wir mal gespannt, wie das weitergeht bei den Basismetallen. Eine Sonderrolle spielen die Edelmetalle, die sich wiederum Frank Schallenberger anschaut. Du coverst ja Gold und Silber.
Ja, also Gold und Silber hängen tatsächlich beide relativ stark zusammen. Wenn man sich das anguckt, die Korrelation zwischen beiden ist ja in der Regel wirklich sehr, sehr hoch. Vielleicht mit dem Unterschied, wenn es hoch geht, dann geht Silber noch stärker nach oben. Wenn es runter geht, dann fällt Silber noch ein bisschen stärker. Es ist interessant, weil tatsächlich die zwei unterscheiden sich doch ziemlich deutlich in der industriellen Nutzung. Da kommt Gold gerade mal auf 8%, während Silber über 60% von der Industrie nachgefragt wird. Aber trotzdem gehen beide in der Regel in die gleiche Richtung.
Und in welche Richtung gehen Sie dann als nächstes?
Ja, also ich bin tatsächlich ziemlich pessimistisch beim Gold. Ich glaube, dass Gold im nächsten Jahr relativ deutlich nach unten geht. Zum einen haben die Spekulanten, finde ich, den Markt wirklich extrem aufgebläht. Wenn die mal wieder aussteigen, dann dürfte der Preis deutlich nachgeben. Und zum anderen sehen die Fundamentaldaten schlecht aus. Die Minenförderung und das Recycling von Altgold geht nach oben und auf der anderen Seite die Schmucknachfrage fällt, die Nachfrage nach Mützen und Barren fällt und selbst die Notenbanken sind nicht bereit, bei jedem Preis hier ihre Bestände aufzustocken. Also von daher, Gold geht runter.
Das heißt, dann kann sich die Schmuckindustrie zurückhalten mit Käufen und die Anleger sollten vielleicht über Gewinnmitnahmen nachdenken.
Ja, also vielleicht, wenn ich da noch kurz einhaken darf, ein Punkt, der ein bisschen anders aussieht, ist eben Silber. Und ich glaube, dass Silber im nächsten Jahr Gold outperformen wird, weil bei Silber gibt es tatsächlich sowas wie eine Sonderkonjunktur. Die Solarindustrie braucht so viel Silber und die wird dafür sorgen, dass Silber auch im nächsten Jahr in einem Angebotsdefizit landet. Und das heißt, der Silberpreis wird sich besser schlagen als der Goldpreis im nächsten Jahr.
Stichwort erneuerbare Energien. Danke, Frank. Das ist nämlich eine super Steilvorlage für unser letztes Thema. Das Beste kommt kurz vor Schluss als echte Premiere. Unsere Kollegin Sabrina Krämer schaut sich nämlich den CO2-Preis an. Sabrina, willkommen. Und gleich die Frage, warum ist der CO2-Preis heute so wichtig geworden und für wen?
Hallo Bernd, vielen Dank, dass ich auch heute hier in der Runde mit dabei sein darf mit eben unserem neuen Commodity-Produkt, den CO2-Emissionsrechten. Und warum sind sie relevant? Naja gut, also vor 7 Jahren noch lag der Preis bei 5 Euro, jetzt sind wir aktuell bei etwa 70 Euro. Zwischenzeitlich haben wir die 100 Euro gesehen, also sie sind allein schon mal preislich relevant geworden. Und der Adressatenkreis ist auch gewachsen. Die kostenlosen Zertifikate werden jetzt sukzessive auslaufen und ja, energieintensive Industrien müssen sich darauf eben einstellen.
Das heißt, der CO2-Preis dürfte nach oben gehen.
In der Theorie wird er das auch, aber ich denke, jetzt im nächsten Jahr werden wir davon noch nicht so arg viel sehen. Man muss sich beim CO2-Preis so ein bisschen bewusst machen, dass da ganz viele Einflussfaktoren, ganz viele Preisdeterminanten auch gegensätzlich wirken können. Beispielsweise der Ausbau der erneuerbaren Energien, also insbesondere der Windenergie, die hat uns sozusagen durch den letzten Winter gebracht und da auch die Preise niedrig gehalten. Wir haben Anfang des Jahres einen Preis von 50 Euro gesehen und den kann man doch auch, mal abgesehen von der niedrigen Industrieproduktion, auch ein Stück weit auf den hohen Einsatz von Windenergie zurückführen. Also man sieht, da ist auch in dem Fall wirklich die Wetterlage ein Stück weit relevant für und das ja, bringt so ein bisschen Spiel rein.
Um nochmal nachzuhaken, das Thema CO2-Emissionsrechte zieht aber auch immer weitere Kreise, nicht? Das heißt, es werden immer mehr Unternehmen einbezogen in den CO2-Handel.
Ja, also kann man schon so sehen, wobei man muss unterscheiden, es gibt zwei Emissionshandelssysteme, worüber wir im Augenblick gerade sprechen, ist der europäische Emissionshandel 1. Der hat jetzt in 2024 den Schiffsverkehr oder die Seefahrt noch hinzubekommen. Da sind wir in Stuttgart natürlich ein Stück weit weg. Nichtsdestotrotz, seit 2024 sind 40% der CO2, und damit meine ich wirklich CO2-Emissionen. Oft wird das ja stellvertretend für die Treibhausgasemissionen betrachtet. Aber die sind jetzt mit einbezogen. Das wird jetzt sich erweitern auf 70% im kommenden Jahr. Und ab 2026 sind wir dann bei 100% und Methan und Lachgas kommen auch hinzu. Also insofern, es ist nicht nur der Adressat, der sich erhöht, sondern in den Adressatenkreisen auch nochmal die Art der Treibhausgase.
Also ein wachsender Markt. Umso wichtiger wäre es natürlich zu wissen, wohin geht jetzt der Preis? Was ist da deine Einschätzung?
Also 2025 hält jetzt wenig Neues, sag ich mal, für uns bereit. Also da haben wir quasi tatsächlich so diesen Normalverlauf. Industrieproduktion ist relevant. Also da wird es ganz entscheidend sein, wo wir da hinlaufen in der EU. Dann natürlich tatsächlich die Wetterlage und eben massiv auch dieser Ausbau der Erneuerbaren, wie der voranschreitet. Ein guter Indikator ist die Zunahme der Genehmigungen von Windenergie. Also da haben wir tatsächlich ein schönes Jahr in 2024 gehabt. Das lässt hoffen, aber für den Preis, den CO2-Preis, ist das eher sozusagen ein drückendes Element, weil dann wird natürlich auch weniger CO2 produziert, weil wir die Energie einfach auf ja, natürlichem Weg bekommen können. Ich blicke so ein bisschen mehr mit einem Auge schon nach 2026, weil da fangen dann die kostenlosen Zertifikate an auszulaufen. Dann haben wir tatsächlich eben den Schiffsverkehr, wie gerade eben schon erwähnt, inkludiert mit 100%. Also da kommt dann ein bisschen mehr Spiel auch ehrlicherweise rein.
Ja, als Analysten werden wir ja auch immer nach Zahlen gefragt. Eine konkrete Prognose haben wir noch nicht, ne, für CO2.
Haben wir noch nicht, hätten wir natürlich schon gerne, aber wir arbeiten dran, also wir gucken uns das an und das steht auch definitiv auf der Agenda 2025, zumindest auf meiner persönlichen Agenda. Und ich hoffe, dass wir da auch bald lieferfähig sein werden und dann auch wirklich mit einer konkreten Zahl auf Sie zukommen können.
Ja, das braucht natürlich auch nochmal ein ganz neues analytisches Verfahren, denn das ist ja wirklich was Neues, CO2 als sozusagen Rohstoff, aber eigentlich ja eher als Abfallprodukt, was bepreist wird. Ja, vielen Dank, Sabrina. Das wird uns in den nächsten Jahren erhalten bleiben, genau wie das Commodities Quarterly. Deswegen nochmal zum Schluss zu dir, Frank. Energie, Metalle, CO2, aber das ist noch nicht alles.
Ja, genau. Wir gucken uns tatsächlich auch im Quarterly an, wie der Rohstoffmarkt für die Investoren aussieht. Und da ist eben ein ganz wichtiges Thema, dass man, wenn man in Rohstoffe investiert, dass man aufpasst auf Rollverluste. Wenn möglich, kann man natürlich Rollgewinne mitnehmen, aber es hat sich eben auch im Jahr 2024 wieder gezeigt, dass die Performance bei Rohstoffinvestments, gerade wenn man in den Gesamtmarkt investiert, dass da die Rollverluste wirklich ein kritisches Thema sind und da gilt es wirklich aufzupassen für die Anleger.
Und dann auch wieder für diejenigen, die sich eindecken müssen für ihre Unternehmen und die Dispositionen treffen müssen. Also ich bin beeindruckt. Ganz herzlichen Dank an euch. Und noch eine gute Nachricht, das Quarterly gibt es in voller Schönheit auf der LBBW Homepage zum Lesen und Herunterladen. Ab Dezember 2024 viermal pro Jahr. Aber zunächst dürfen wir Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer von Research2Go, dem LBBW Unternehmenspodcast. Die Welt ist komplizierter geworden, alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Wir im LBBW Research versuchen, den Überblick zu behalten und Sie mit den Informationen und Einschätzungen zu versorgen, die Sie für Ihre Entscheidungen brauchen. Nun auch wieder zu Rohstoffen in der ganzen Breite. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Research2Go, der Unternehmenspodcast. Es verabschieden sich Frank Schallenberger, Sabrina Krämer, Sandro Pannagel und
Bernd Ferno,
der Sie zum Schluss noch auf unseren Disclaimer hinweisen darf, den Sie auf unserer Homepage finden.
Das war LBBW Research2Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.